die meiste Inspiration kriegt man ja durch den Austausch mit Menschen. Und die Gastronomie ist immer schon ein Steckenpferd von mir, mache ich jetzt auch seit 25 Jahren, weil es mir einfach wichtig ist. Zu dienen hört sich immer so unterwürfig an, ist aber gar nicht. Zu dienen oder eine Dienstleistung ist eigentlich was Wunderschönes, weil man anderen Menschen einen tollen Abend, einen tollen Tag und wenn es bloß 2 Stunden sind und denen einfach eine gute Zeit macht. Und davon kann man brutal viel schöpfen und zehren. Du bist kein Beruf, den ich lieber machen würde, wie anderen Menschen eine Freude zu machen. Ich mache ja mit meinen Arbeiten, ob es ein Fahrrad, eine Tasche, Rucksack, Schuhe, sonst irgendwas ist, mache ich denen ja auch eine Freude.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Mein heutiger Gesprächspartner ist einer dieser besonderen Menschen, die einfach machen. Aus einem Zufall heraus begann er, alte Fahrräder aufwendig und mit viel Liebe zum Detail wieder herzurichten. Nicht nur, dass sie wieder perfekt laufen, sondern auch so, dass sie echte Schmuckstücke werden. Wir sprechen über den Reiz, sich in einer Tätigkeit komplett zu verlieren, über Perfektionismus, Geduld und den Willen, Bewährtes zu erhalten, anstatt wegzuwerfen. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Florian Hipp von Starrgang. Florian Hipp, herzlich willkommen erstmal im Bus. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Danke.
Ich habe eine Frage an dich. Ich bin gespannt, wie sehr du zögerst. Und zwar, wenn du jetzt auf eine Sache verzichten müsstest, wäre es das Fahrrad oder wäre es das Kunsthandwerk?
Das ist natürlich richtig schwierig. In dem Fall dann tatsächlich würde ich aufs Fahrrad verzichten.
Warum?
Ich kann jedes Fahrrad nachproduzieren. So geht es zum einen los. Ja. Und nur das Fahrrad an sich ist eine tolle Beschäftigung, ist eine tolle Freizeitmöglichkeit. Aber das Kunsthandwerk ist einfach erfüllend, weil man trotz allem jeden Tag wieder irgendwas Neues schaffen kann.
Ja, aber war jetzt das Fahrrad für dich so ein Herzensteil, wo du immer gesagt hast, so Fahrradfahren, das macht einfach Spaß oder hast du es irgendwie von Kindheit an gemacht oder so? Oder war es einfach so, naja, es ist halt einfach ein angenehm komplexes Gerät, an dem man sich gut verspielen kann?
Mei, das Fahrrad an sich oder wie ich zum Fahrrad kam, mei, wie jeder lerne ich als Kind das Fahrrad fahren und aus der Not heraus wurde ja dann erst die ganze Fahrradproduktion ins Laufen gebracht. Also ich hatte ja kein Fahrrad, ich brauchte ein Fahrrad und wollte ein tolles Fahrrad. Und deswegen habe ich dann überhaupt so mein erstes Fahrrad gebaut. Und natürlich ist das auf die reduzierte Möglichkeit, die man hat, an dem Fahrrad irgendwie optisch, technisch was zu machen, war natürlich faszinierend und immer noch faszinierend, dass man da sich so ausspielen kann in so einem begrenzten Rahmen.
Ich finde es ganz witzig, dass du sagst, du wolltest ein tolles Fahrrad haben. Wenn ich mich jetzt so im Allgäu umschaue, so tolles Fahrrad ist so Enduro oder sehr, sehr schniekes Rennrad, idealerweise schon Richtung Triathlon. Du bist da ja auf einer ganz anderen Fährte unterwegs.
Richtig, weil ich es einfach reduziert haben wollte aufs Wesentliche. Und es war eigentlich auch im Allgäu, die ersten Fahrräder, die in den 20er Jahren gefahren sind, waren auch mit einem Gang oder ohne Gang. Das war ja so der Ursprung vom Fahrrad, weil einfach der Freilauf noch nicht erfunden war. Und ich wollte es wirklich reduziert aufs Minimum und einfach, ich kann mit meinen Rädern auch überall hinfahren, wo jemand mit seinen 12 Gängen hinfährt, aber ich brauche einfach mehr Kraft und mehr Zeit.
Wie viele Gänge hat dein Fahrrad?
1.
Gut, keine weiteren Fragen. aber wieso, was ist der Reiz für dich an dieser Reduziertheit?
Sich konzentrieren aufs Wesentliche. Also das Wesentliche beim Fahrrad oder egal in welchem Sport, ist einfach das Pure. Und ich habe bei dem Fahrrad, ich kriege alles mit, ich kriege jede Unebenheiten vom Boden mit, eben durch, ich fahre mit einem Luftdruck wie beim Rennrad, habe aber nur einen Gang und muss einfach auch vorausschauend fahren, natürlich, weil ich muss ja sehen, ob ich jetzt Schwung holen muss für die nächste Steigung oder ob ich in einer gewissen Sache langsamer werden muss, ausweichen muss. Also es ist ein sehr vorausschauendes, sehr konzentriertes Fahren.
Hattest du schon immer dieses Fable oder ist dir das irgendwann mal begegnet?
Das Puristische?
Ja.
Nein, ich glaube, die Reduziertheit hat sich entwickelt irgendwann mal.
Wie kam's?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Kann jetzt so aus dem Stand nicht beantworten. Aber das ist tatsächlich diese, was ich ja vielmals gesagt habe, dass es halt die ganze Wegwerfnummer, die es mittlerweile gibt, war ich nie Fan davon. Ich wollte immer schon reparieren, aber das ist, glaube ich, auch aus dem familiären Hintergrund, weil auch mein Opa, Uropa, da war jeden Tag war irgendwas am Reparieren oder wenn irgendwas kaputt war, das erste Ding war zerlegen. Zerlegen, weil das muss ja irgendwie reparierbar sein. Und dadurch auch weniger Konsum. Aber ich glaube, das ist der familiäre Hintergrund tatsächlich.
Ich finde das ganz interessant, weil wir gerade einen wunderschönen Gang durch dein Atelier gemacht haben, oder durch deine Hallen. Da sieht es jetzt eher weniger puristisch aus. Und deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass du einerseits dieses Fable dann in deinem Handwerk hast, dass du wirklich radikal reduzierst, also bis hin, dass es schmerzt. Also ich habe schon ganz gern mehr als 3 Gänge oder so. Ich habe auch gern einen Leerlauf. Aber genau, und hier dann in deinem Atelier ist, benenne es jetzt mal ehrlich, Chaos.
Das ist sogar noch sehr untertrieben, ja?
Ja. Also du überblickst es natürlich. Also es ist einfach eine wunderschöne, volle Werkstatt. Es ist einfach, da ist ganz viel Leben. Da sind ganz viele verschiedene Handwerke auch in diesem Atelier. Und deswegen finde ich es so interessant, dass du auf der einen Seite dich so radikal reduzierst und auf der anderen Seite dann so gar nichts.
Na, da nimmt sich das eine dem anderen nicht weg. Natürlich bin ich ein brutaler Sammler. Aber es ist halt ganz viel erhaltenswerte Sachen sind da dabei. Also wenn es jetzt von den alten Transistorradios oder alte Nähmaschinen, die ich dann aufbereite, um sie einfach wieder zu benutzen, das hat eigentlich schon den gleichen Ursprung und den gleichen Hintergrund. Das ist einfach das Bewahren von Schätzen. Und natürlich sammelt sich da jetzt einiges an, weil die natürlich nicht schnell dazukommen, das Zeug einfach wieder gangbar zu machen. Aber aus diesen alten Sachen lerne ich einfach auch wieder draus, wie ich neue Sachen machen kann mit dieser Puristheit der Vergangenheit. Weil früher hat man Sachen auch zusammengeschraubt, aufs Wesentliche beschränkt. Da ist alles dran, was man braucht, dass es funktioniert, aber nicht mehr.
In irgendeiner Reportage über dich habe ich auch gesehen, dass du speziell bei deinem ersten Fahrrad oder auch bei den nächsten Fahrrädern da schon einen gewissen Perfektionismus hattest, dass es schon auch immer die richtigen Teile sind. Also du bist auch sehr anspruchsvoll bei den exakt richtigen Ersatzteilen. Das heißt, du brauchst natürlich da allein schon diesen Fundus an verschiedenen Fahrrädern. Wie weit kommst du klar mit Pareto-Prinzip, also 80% und es ist okay?
Da bin ich leider zu perfektionistisch für mich selber. Also es ist schon... Ich verliere mich auch ganz oft tatsächlich dann in dieser Perfektion, wo ich dann Sachen wieder komplett zerlege, neue Ansätze, weil mir ein winziges Detail nicht passt. Da habe ich noch viel zum Arbeiten an mir selber, dass ich auf diese 80-20-Nummer komme. Momentan bin ich da vielleicht bei 95,5.
Es ist natürlich dann schwierig. Also es ist eine Sache, wenn man das für sich als Handwerk betreibt, dann kann man natürlich gerne 100% oder 120% geben. Aber in so einem Kunsthandwerk, das wahrscheinlich preislich eh schon schwierig ist, da wieder das Geld reinzubekommen, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn man 80% nicht auch mal leisten kann. Auf der anderen Seite können deine Kunden absolute Perfektion erwarten, nehme ich mal an.
Das ist richtig, also in meinen Augen. Ja. In anderen Augen fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, was in meinen Augen dann noch problematisch ist oder was ich da wieder mache oder warum sich dann die Auslieferung quasi verzögert, weil ich sehe, dass an dem Lederlenker tatsächlich noch eine Macke ist oder ich einen Überschlag bei der Naht falsch rum gemacht habe, aber da bin ich so gespinnert, das muss ich nochmal zerlegen und nochmal machen, weil für mich das einfach nicht so ist, wie es zum Sein hat.
Nehmen wir uns mal mit, wie so ein Prozess komplett abläuft mit so einer Fahrradrestauration. Wie fängt das an, wie geht's weiter?
Also im Normalfall kommt tatsächlich der Kunde mit seinem alten Fahrrad, mit dem er irgendwelche Erinnerungen, Ideen verbindet und das einfach wieder zu einem neuen Leben bringen möchte. Und dann nehme ich das Fahrrad, zerlege es komplett auf seine Einzelteile, dann bleibt eigentlich meistens nur der Rahmen übrig. Der Rahmen wird dann sandgestrahlt, neu lackiert, teilweise werden Roststellen neu verlötet. Das Ganze wird dann komplett clean gemacht, also einmal aufpoliert und dann mit hochwertigen neuen Teilen wieder bestückt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist das, was ich momentan noch habe. Das sind wirklich alte Fahrräder aus den 20ern oder noch älter. Die werden komplett zerlegt. Auch die einzelnen Speichen werden rausgenommen, wird alles poliert, neu geölt und die alten Teile, zur Not auch noch Ersatzteile, aber die ich ja in meinem Fundus noch irgendwo rumliegen habe, wird das dann originalgetreu wieder aufgebaut. Und das ist dann wirklich ein restaurierter Oldtimer und ist einfach zum einen eine schöne Erinnerung, weil man es ja vom Uropa vielleicht hat oder woher auch immer. Und zum anderen aber mittlerweile auch eine Wertanlage.
Wie viel Zeit steckst du in sowas rein?
Zu viel. Immer zu viel. In der Regel sollten es eigentlich nicht mehr wie 40 Stunden pro Fahrrad sein. Realistisch bin ich aber bei 60 oder 80.
Willst du verraten, für was du deine Fahrräder verkaufst?
Immer zu billig. Das bewegt sich in einem Rahmen um die 2000 Euro. Mhm. Aber da muss man sehen, bei einem Neuaufbau, da sind eigentlich die Teile schon, bewegen sich irgendwo zwischen 600 und 800 Euro. Und der Rest ist dann quasi die Arbeitszeit oder die kreative Leistung. Also jeder Firmenberater würde sagen, du bist wahnsinnig, du musst mindestens Doppelte dafür nehmen.
Wie gehst du damit um? Ist es so, also haderst du damit? Ärgerst du dich, dass du da irgendwie dich da immer so reinfuchst? Oder sagst du einfach,
so ist es? Nein, ärgern darf ich mir ja nicht. Ich könnte es ja auch anders machen. Ich könnte ja da einfach so lange an mir arbeiten und so reflektiert für mich sein, dass es einfach nach 40 Stunden beendet sein muss. Und dann weg das Ding. Mhm. Aber da steht mir halt mein eigener Perfektionismus so im Weg, dass ich da einfach länger dran rumfummel und dann lohnt sich das eigentlich nicht, realistisch gesehen.
Ja. Welche Phasen von so einer Restauration sind die, die dir am allermeisten Freude machen oder welche Arbeiten machen dir am meisten Freude?
Tatsächlich das kreative Gestalten. Also ich meine, zerlegen, zusammenschrauben, das sind rein mechanische Aufgaben. Aber sich die Gedanken zu machen und auch eine zusätzliche Tasche aus Lederstoff, was auch immer, dazu zu machen oder so kleine Gimmicks, wie dass ich eine Bremse komplett neu erfinde und einfach auf Knopfdruck oder mit einem kleinen Schalthebel oder aus der Technik von einem uralten Fahrrad in das verbinden kann und das ist dann schon immer rumgefuchse, bis es dann so funktioniert. Und tatsächlich sowas. Der Kreativprozess an sich, weil es auseinander und zusammenschrauben, das macht ja jede Mechaniker.
Gibt es auch was dich einfach nervt?
Natürlich. Es geht bei verrosteten Schrauben los. Bei jeder verrosteten Schraube, die nicht aufgeht, ist eigentlich das Problem da. Und bei vielen alten Fahrrädern muss man sich die Werkzeuge auch selber zusammenbasteln. Dass man manche Sachen einfach zerlegen kann, weil es die Werkzeuge gar nicht mehr gibt. Also gerade bei so uralten Glockenlagern, dass man die anständig aus einen umpressen kann, beziehungsweise muss man ja dann, um ein modernes Tretlager da reinzubauen, muss man ja dieses Tretlagergehäuse quasi umarbeiten, vergrößern, verkleinern, was auch immer. Und das ist eigentlich immer das größte Gefuchse. Weil es natürlich immer klemmt.
Mhm. Und wie gehst du damit um?
Oftmals muss ich einfach irgendwas anderes machen, weil sonst fliegt das komplette Fahrrad beim Fenster raus. Aber nein, man muss einfach auf Seite legen und dann später weitermachen. Weil sonst macht man bloß irgendwas kaputt.
Was war das älteste Fahrrad, das du bei dir hattest?
Tatsächlich aus den 1890ern.
Wie kam es dazu?
Das war ein Restaurationsprojekt. Das war ein älterer Herr aus München, der es auch irgendwie familiär bekommen hat und der wollte es einfach komplett aufbereitet haben. Und es war aber total verrosteter Haufen, aber das konnte Gott sei Dank aus Fundus teilen und mit penibler Arbeit und wurden sogar viele Teile neu verchromt. War ein Riesenproblem, hat viel zu viel Geld gekostet, die ganze Verchromerei. Aber dafür war es hinterher ein wunderschönes Fahrrad.
Weißt du, ob es gefahren wird?
Nein, das hängt im Wohnzimmer. Ja. Das hängt tatsächlich im Wohnzimmer über der Couch. Da habe ich noch eine Halterung aus Holz extra dafür baut, dass es aufhängen kann.
Weißt du von anderen Kunden, werden deine Fahrräder mehr gefahren oder werden sie mehr als Kunstobjekt irgendwo hingestellt oder hingehängt?
Das ist tatsächlich 50-50. Also ich habe auch schon wieder Fahrräder zurückbekommen, die einfach im alltäglichen Leben gefahren worden sind und dann halt einfach wie einen Service braucht haben nach 2 oder 3 Jahren, die halt unbedingt voller Dreck waren und wirklich katastrophal ausgeschaut haben. Aber das ist ja richtig so. Das soll ja nicht bloß ein Kunstgegenstand sein, sondern es muss ja benutzt werden. Und es wird ja erst schön, wenn man es benutzt.
Wenn du jetzt weißt, dass das wahrscheinlich nur an der Wand hängen wird, gibst du dir dann trotzdem genauso Mühe, dass die Funktion voll da ist?
Ja. Ja. Da wird auch kein günstiges Teil verwendet. Da kommen genauso die teuren Tretlager rein wie bei allen anderen Trädern auch. Weil es soll ja einfach zweckmäßig sein. Und wenn der irgendwann mal in 5 Jahren auf die Idee kommt, ich möchte es nicht mehr bloß an der Wand hängen haben, sondern damit fahren, dann muss das genauso sein wie jetzt andere Radler.
Kannst du sagen, was dir wichtiger ist, die Funktion oder das Design?
Das ist tatsächlich gleich auf. Es muss sowohl genial ausschauen, wie auch genial funktionieren. Weil eine kommt bloß mit dem anderen einher.
Hast du eine gewisse Ethik oder irgendwie Ansprüche an deine Restaurationen? Oder gibt es auch was du sagst, das machst du einfach nicht?
Inwiefern Ethik oder warum sollte ich es nicht machen?
Keine Ahnung, keine E-Räder, keine...
Nein, das macht ja keinen Sinn. Also ein E-Rad, zuerst mal habe ich keine Ahnung davon. Ja, von diesen ganzen E-Antrieben, auch von Zahngrenzen, Schaltungen, modernen Elektroschaltungen, ich habe einfach keine Ahnung. Ich kann mich da gar nicht, da traue ich mich gar nicht hin, weil ich es einfach mehr kaputt mache, wie das irgendwas dabei rauskommt. Außerdem schaut es nicht schön aus. Diese ganzen E-Räder sind einfach klobige Monster.
Also ich nehme dir nicht ganz ab, dass du das nicht verstehst, weil wir waren, wie gesagt, gerade in deinem Atelier und du hast mir zum Beispiel auch gezeigt, dass du jetzt angefangen hast, Lederhosen zu besticken, was offensichtlich eine ziemlich üble, also auf jeden Fall eine anspruchsvolle Tätigkeit ist. Oder auch Schuhe aus einem Stück Leder zu schaffen. Also ich habe schon den Eindruck, dass du dich reinfuchsen könntest, aber es ist einfach nicht die Art der Arbeit, wie du sie wahrscheinlich magst.
Reinfuchsen könnte ich mich tatsächlich in das Thema, wie bei dem anderen auch. Aber es sind doch wesentliche Unterschiede. Ich sage, die Klobigkeit von einem E-Rad ist mal das eine. Und zum anderen die Elektromobilität an sich ist gut und recht für viele wichtig, aber passt jetzt dann nicht ganz zu dem, was ich mache. Da ist tatsächlich, ich meine, der Antrieb, der soll aus Muskelkraft entstehen, so ist eigentlich auch der Ursprung. Über Akkus etc., da muss man nicht reden, das ist ein separates Thema.
Wenn du jetzt sagst, ja, das ist das, was du machst, hast du dich eigentlich irgendwie auch damit beschäftigt, ob es im Allgäu noch andere gibt, die was Ähnliches machen? Oder gibt es irgendwie eine Fahrradtradition im Allgäu? Jetzt irgendwie traditionelle Hersteller?
Es gab tatsächlich einen Traditionshersteller, der war in Memmingen, hat aber, glaube ich, früh in den 60ern oder sowas haben die aufgehört. Ansonsten war die ganze Fahrradindustrie war wirklich in Ballungszentren in ganz Deutschland verteilt. Und es gibt hier ein paar Fahrradbauer tatsächlich im Allgäu. Ich weiß einen in Fronten, bin mir aber nicht mehr sicher, ob es den noch gibt. Der arbeitet viel mit Titan und der baut halt wirklich im Offroad-Sektor. Also wirklich Downhill, Enduros. Aber so in diesem Stil wie ich, kenne ich im ganzen Umkreis leider keinen.
Glaubst du, das Allgäu ist für dich ein Vorteil als Standort oder wäre es smarter, irgendwo Berlin-Downtown dein Atelier zu haben?
Vom Vertrieb wäre es mit Sicherheit intelligenter, irgendwo in ein Ballungszentrum zu gehen, wo das einfach ein passendes Produkt ist für den Raum, wo es ist. Aber den Schaffungsprozess könnte ich mir in einer größeren Stadt oder woanders nicht wirklich vorstellen. Weil die Grundinspiration muss ja irgendwo herkommen. Und das kriegst du nicht durch Häuserschluchten, sondern durch Natur. Und da ist Allgäu, glaube ich, ein prädestinierter Ort. Also irgendwas muss hier in der Luft hängen, weil es gibt ja jetzt nicht bloß mich, der irgendwas Spezielles oder anderes macht. Das ist ja hier schon ein Sammelsurium von speziellen Menschen, die spezielle Sachen machen. Und da muss schon irgendwas in der Luft hängen oder im Boden.
Haderst du da manchmal damit, dass du da, also du hast in einem anderen Interview nämlich auch gesagt, ja, du bist schon immer so ein bisschen aus der Rolle gefallen. Ist das für dich eher positiv oder eher anstrengend negativ?
Man ist halt, wie man ist. Natürlich ist es in mancher Hinsicht anstrengend, weil man einfach nicht zum Großen und Ganzen dazu passt. Aber wenn es immer schon so war, man freundet sich schon damit an. Man freundet sich damit an und man akzeptiert es auch immer mehr, dass man halt einfach anders ist, in gewisser Hinsicht. Aber das Anderssein, das ist ja nichts Schlechtes.
Nochmal ganz kurz zurück zum Allgäu. Woher kommen deine Kunden eigentlich?
Tatsächlich nicht so viel aus dem Allgäu. Also auch, gibt auch Allgäuer natürlich, die meine Fahrräder haben. Aber der Gros ist tatsächlich viel im Norddeutschen tatsächlich. Logisch, weil da tun sie sich einfach leichter mit dem Fahren und haben auch eine andere Fahrradkultur. Und wenn es im Designbereich ist, ist tatsächlich viel München, Zürich. In die USA habe ich eins mal verkaufen dürfen. Aber im Allgäu sind sie halt für viele einfach nicht zweckdienlich. Als Designobjekt, als Kunstwerk, ja, aber nicht als alltäglicher Begleiter. Das ist dann wirklich München, Hamburg, Köln.
Ja. Gibt's eigentlich noch so ein Restaurationstraum von dir? Hast du noch irgendwas, wo du denkst, oh, das würde ich eigentlich schon gern mal noch irgendwie herrichten oder erfüllen?
Ich habe tatsächlich noch ein Projekt, das steht noch in der Werkstatt. Das ist das Fahrrad meiner Uroma, mit dem sie auf die Stör gegangen ist als Schneiderin. Und das versuche ich eigentlich schon seit 6, 7, 8 Jahren zu restaurieren. Es wird immer wieder mal angefangen und dann wieder ins Eck gestellt, weil einfach andere Sachen wieder dazwischen kommen. Aber das hast du ja gesehen, da gibt es diverse Projekte, die da im Anfang sind und länger im Anfang sind.
Das heißt, es ist eher ein Prioritäts- und Zeitproblem, nicht jetzt unbedingt Nachschub von Ersatzteilen oder so. Aber wie ist es inzwischen mit Ersatzteilen? Also kannst du da für diese alten Fahrräder wirklich noch leicht Sachen nachbekommen oder ist das schon eher die größere Herausforderung?
Also für die ganz alten Geschichten ist es wirklich schwierig, mittlerweile irgendwas zu bekommen. Da muss ich auf meinen Fundus zurückgreifen oder dann wirklich auf so Fahrradbörsen, Antikmärkte, auf Flohmärkten hat man ab und zu noch mal Glück, dass man irgendwas findet. Das ist schwierig und auch die Neuteilbeschaffung ist teilweise auch immer noch schwierig. Also seit ein paar Jahren, es gab eine kurze Zeit, da waren viele Fabriken geschlossen und während der Zeit habe ich einfach keine Ersatzteile mehr bekommen und mittlerweile stehe ich noch auf Wartelisten für Tretlager beispielsweise oder Steuersätze, die aber noch auf die warte seit 4 Jahren. Das dauert wohl noch. Also die Ersatzteilversorgung ist tatsächlich schwierig mittlerweile.
Du hast in einem anderen, im Reportage hast du auch gesagt, deine Arbeit hat viel mit Selbstfindung zu tun. Würdest du das noch so unterschreiben oder ist es, also es war ein Interview von 2019, das ist schon ein bisschen länger her. Würdest du es noch so unterschreiben?
Hat's doch immer noch, ja. Ja klar, also ich meine, so dumm, wie es sich immer anhört, aber früher haben sich die Leute viel über ihre Arbeit definiert. Mittlerweile wird das, glaube ich, immer weniger. Aber in einem Schaffungsprozess hat man ja einfach auch viel Zeit, sich Gedanken zu machen, zu reflektieren, warum man manche Sachen genau jetzt so macht oder warum nicht. Also es ist schon permanent die Arbeit an sich selber. Das ist eigentlich, wie wenn man aus einem Hinkelstein langsam an Quader rausarbeiten möchte. Und das ist mit der Tätigkeit, die man macht, arbeitet man eigentlich umso viel gleich an sich selber.
Was hast du so über dich rausgefunden?
Dass ich immer noch nicht lascher werden kann in meiner Arbeit. Das ist noch ein großer Punkt, an dem ein paar Ecken noch weggeschlagen werden müssen. Das ist richtig. Aber dass ich einfach immer weiter schaffen möchte und immer vielfältiger schaffen möchte. Ich glaube, das ist dann auch der eigene Horizont, ob man sich dann nur auf eine gewisse Sache beschränkt oder ob man einfach links und rechts ein bisschen schauen kann. Und da gibt es noch so viele tolle Felder, an denen man irgendwas machen kann. Und mit jedem Stück, was man schafft, gibt man ja auch ein bisschen was von sich selber ab und packt es einfach in das Teil rein und arbeitet da zwangsläufig an sich selber. Also jeder, der sagt, er schafft irgendwas und arbeitet währenddessen nicht an sich selber oder bewegt sich selber in die eine oder andere Richtung, redet dann Blödsinn.
Was für andere Teile gibt es da noch? Du hast gerade gesagt, dass es noch andere Bereiche gibt, die links und rechts schon auch noch da wären. Was liegt da so, was dich interessiert?
Also gut, der Hauptaugenmerk sind momentan tatsächlich, wie gesagt, durch die Ersatzteilversorgung und Restaurationsprobleme beschäftige ich mich natürlich mit vielen alten Handwerken und habe das Glück gehabt, dass ich bei zwei Schustern tatsächlich, das hat mich dann wahnsinnig interessiert, weil mein Opa Schuster war, und bei denen durfte ich dann die Tätigkeit lernen, aneignen, wie man einfach einen ursprünglichen Haferlschuh aus dem Allgäu aus einem Stück Leder einfach durch viel Arbeit gestalten kann und den nähen kann. Und an dem übe ich mich jetzt schon ein paar Jahre. Was dann jetzt noch dazu kommt, ist, dass ich seit Jahren unbedingt eine eigene Lederhose wollt und mir die natürlich selber machen. Natürlich. Selbstverständlich. Was ich jetzt auch fertig gebracht habe, tatsächlich auch den Handstick erlernt über Übungen, Zerlegen von alten Hosen. Und was zwangsläufig immer schon mit den Fahrrädern war, dass ich die Taschen für die Fahrräder gemacht habe. Hauptsächlich aus Leder. Und die Taschenerei an sich hat mir eh schon immer Spaß gemacht. Und das ist aber halt noch glücklicher Zufall, dass ich an alte Stoffreste gekommen bin quasi oder alte Säcke, aus denen ich jetzt aber noch Hosen, Rucksäcke, also Jägerrucksäcke, einen Bierrucksack, dass man einen ganzen Kasten Bier auf dem Buckel transportieren kann. Das sind dann so Side-Gimmicks, die mich wahnsinnig interessieren und in denen man sich halt dann nochmal anders entfalten kann. Weil man einfach nicht was Bestehendes nimmt, sondern wirklich von einem Grundmaterial oder von einem alten Material wieder was ganz Neues machen kann.
Wenn jetzt jemand sich denkt, so krasser Scheiß, ja, will ich haben. Also ja, ich will einen echten Original gearbeiteten Haferlschuh oder ich möchte diesen Bierrucksack haben. Wo meldet er sich dann am besten?
Am einfachsten tatsächlich über meine Homepage.
Gut.
Ja, ist dann schwierig, dass man da zügig und schnell eine Rückantwort bekommt. Ich bin da momentan ein schlechter Antworter, aber das Leid hast du ja auch schon mit dir getragen.
Ja.
Tun da jetzt erst ein halbes Jahr rum, dass wir da auf einen Termin kommen.
Stimmt.
Ja. Aber wenn man mich erreicht, dann funktioniert es meistens ganz gut.
Ja. Nochmal ganz kurz, wir sind schon fast am Ende, aber nochmal eine Frage zu deiner Selbstständigkeit. Jetzt hier mit Stargang, du hast ja 2015 angefangen, 2018 hast du hier diese Hallen dann dazu genommen. Gibt es was du, wo du sagst, ah, das habe ich richtig, oder das ist gut rausgegangen, das war gut? Oder gibt es auch was, wo du sagst, ah, das hätte ich anders machen sollen? Oder das würdest du vielleicht auch jemand anderem raten, bei der Selbstständigkeit mehr darauf zum Beispiel zu achten?
Mei, das ist immer schwierig. Das im Prinzip muss jeder für sich selber wissen. Was so ein wichtiges Ding ist, einfach kein Geld aufnehmen. Kein Geld aufnehmen, wirklich aus der Motivation raus und einfach mit Leidenschaft. Weil egal, welche Arbeit gemacht wird, sobald es mit Leidenschaft passiert, kommt eigentlich was Gutes dabei raus. Ich habe jetzt auch diese Riesenhalle, die ich 2017 schon bezogen habe. Das war ja ein Riesenloch. Also da war ja außer Dreck gar nichts. Und ich habe über ein Jahr, glaube ich, brutal viel Energie, Arbeit und Schweiß und Tränen reingesteckt, weil ich mir gedacht habe, das muss irgendwann mal ein Ort werden, an dem ich reingehen kann und einfach freigestalten. Und das ist ein sensationeller Platz, den wir hier auf dem Gelände der ehemaligen Handwerker in Füssen haben, weil es einfach den Raum gibt der freien Gestaltung und des Rückzugs eigentlich auch. Also ich kann hier Tag wie Nacht kann ich arbeiten, ich kann Nacht um drei die Flex auspacken, wenn ich möchte, weil es einfach niemanden stört, weil einfach nichts außen drum ist. Und das ist ein brutal wichtiger Platz, dass man da auf keine Art und Weise eingeschränkt ist. Deswegen mittlerweile, wenn man mich jetzt fragt, du könntest nochmal so eine Halle haben, machst du es nochmal, hätte ich die Energie nicht mehr dazu. Hätte ich einfach die Energie nicht mehr dazu. Aber damals war es der absolut richtige Moment, das zu machen und das auch so intensiv zu machen. Obwohl es da auch viele, viele Momente gegeben hat, wo ich überlegt habe, mit denen 20 Euro, kaufe ich jetzt was zum Essen oder kaufe ich nochmal einen Kübel Farbe, dass ich weiterkomme. Also das ist schon jede Selbstständigkeit, die so entsteht, wenn man viel Geld aufnimmt, und das kann natürlich auch super funktionieren. Das kann genial werden. Aber ich weiß einfach, jeden Handschlag habe ich selber gemacht und habe mir alles von den Fingern abgespart. Das ist natürlich keine coole Zeit gewesen, aber man profitiert dann doch hinterher davon.
Ein anderer Gegensatz, der mir bei dir schon auch auffällt, ist, du hast einerseits diese Arbeit hier in diesem Atelier, wo du ja vermutlich sehr viel alleine unterwegs bist oder nachts um drei deine Flex auch auspacken kannst, wenn es mal wieder Zeit ist. Aber demgegenüber arbeitest du auch ganz viel in der Gastronomie. Ist das so ein Ausgleich, den du dann einfach brauchst, oder könntest du auch ohne die Gastronomie leben und würdest trotzdem, also brauchst du diesen Austausch mit Menschen, oder ist es einfach Geld verdienen?
Sowohl als auch. Also es ist, man kann nicht nur in einer leeren Halle sitzen oder in einer Werkstatt und nur vor sich hinarbeiten. Ich meine, eine Inspiration muss ja irgendwo herkommen. Die meiste Inspiration kriegt man ja durch einen Austausch mit Menschen. Und die Gastronomie ist immer schon ein Steckenpferd von mir. Mache ich jetzt auch seit 25 Jahren. Seit über 10 Jahren auch in leitenden Positionen. Weil es mir einfach wichtig ist, zu dienen hört sich immer so unterwürfig an. Ist aber gar nicht. zu dienen oder eine Dienstleistung ist eigentlich was Wunderschönes, weil man anderen Menschen einen tollen Abend, einen tollen Tag und wenn es bloß 2 Stunden sind und denen einfach eine gute Zeit macht. Und davon kann man brutal viel schöpfen und zehren. Und es ist ein wunderschönes Ding und natürlich kann ich auch mit dem Geld meine Rechnung zahlen. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Aber ich wüsste keinen Beruf, den ich lieber machen würde, wie anderen Menschen eine Freude zu machen. Weil das mache ich ja mit meinen Arbeiten, ob es ein Fahrrad, eine Tasche, Rucksack, Schuhe, sonst irgendwas ist, mache ich denen ja auch eine Freude. Und ich, wenn ich dafür bezahlt werde, ist es natürlich noch nicht. Aber in der Gastronomie ist es wie in jedem Handwerk, man muss es Leidenschaft machen. Und von innen heraus merken die Leute einfach, dass es richtig ist. Und das ist eigentlich das Schöne dran, sich mit Menschen auszutauschen und ihnen einfach eine gute Zeit zu bereiten.
Amen. Wir müssen aber noch die letzte Frage auch noch stellen oder bearbeiten. Und zwar, ja, das jetzt wird es ein bisschen philosophisch-künstlerisch. Und zwar, wenn du dir jetzt mal das Allgäu als Person vorstellst, wie ist diese Person in deiner Vorstellung? Wie sieht die aus? Was macht die? Was mag die?
Das Allgäu als Person ist mir jetzt als erstes Rübezahl in den Sinn gekommen. Vielleicht, weil die Geschichte auch bei uns hier im Ostallgäu die zentrale Figur in irgendeiner Art und Weise ist. Aber tatsächlich Rübezahl. Großer Rucksack, schwere Bergschuhe, lange zottlige Haare, langer zottliger Bart, mit einem großen Stecken unterwegs und immer einen wachen Blick und am Entdecken von neuen Sachen.
Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn euch das Thema Fahrrad interessiert, hört doch mal in die Folge mit der Profi-Rennradlerin Lisa Brennauer aus Durach rein oder in mein Gespräch mit der Bloggerin Katrin Heckmann, die als Fräulein draußen über ihre Erlebnisse auf dem Illerradweg erzählt. Zum Thema Upcycling ist die Folge mit Martin und Raphael aus Pfronten sicher interessant. Die beiden sind Gründer von dem gemeinnützigen Verein Patron e.V., der sich mit Cleanup-Events, Workshops und Bildungsangeboten für eine Natur ohne Plastikmüll einsetzt. Und zwar schon längst nicht mehr nur im Allgäu. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast und wenn euch dieses Format gefällt, hinterlasst gerne ein paar Sterne oder Bewertungen bei iTunes oder Spotify, so wird der Podcast noch leichter gefunden. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.